Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Der Ursprung von Falschheit, Irrtum, dem Unrechten und dem Bösen und ihr Heilmittel, Teil 1. Wir hatten in unseren letzten Podcasts Unwissenheit, den natürlichen Zustand unserer Welt und unserer eigenen Natur, als willentliche Konzentration von Bewusstsein, von bewusster Kraft verstanden. Und wir hatten gesehen, warum diese Wirkweise, die Konzentration, die Verdichtung bis hin zur vollkommenen Selbstvergessenheit in der Materie, für unsere Welt, für das Experiment Evolution notwendig, unverzichtbar ist. Alles, auch die Unwissenheit, ist in diesem Verständnis, in dieser Wahrnehmung absolut stimmig, ist Ausdruck einer bewussten und gewollten Entwicklung und damit auch einer fortschreitenden, vom Allbewusstsein getragenen und davon durchdrungenen universalen Harmonie. Alles ist im Grunde, so wie es ist und wie es sich entfaltet, in Ordnung. Und wir können damit nun in gewisser Weise auch einverstanden sein, können mit der Welt und auch mit uns selbst in Frieden sein. Nun gibt es allerdings ein Element, das in diesen Frieden, in diese tief empfundene Harmonie der kosmischen Entwicklung und des kosmischen Spiels nicht so recht hineinzupassen scheint. Und zwar das, was wir Falschheit und Irrtum, was wir das wirklich Unrechte, was wir das Böse nennen. Diese Phänomene sind zweifellos real. Sie begegnen uns regelmäßig, fast überall. Und wenn sie ebenfalls Teil des Allbewusstseins, der Allexistenz, der allgegenwärtigen göttlichen Wirklichkeit sind, wenn sie, was sie in gewisser Weise sein müssen, Elemente des vollständigen Selbstwissens und Allwissens des Brahman, des Höchsten sind, dann können sie kein Zufall sein, kein Unfall, kein Fehler oder etwas, das irgendwie durcheinander gekommen ist. Sie können nicht etwas sein, dem dieses Allwissen, dieses Allbewusstsein ohnmächtig gegenübersteht, dem es hilflos ausgeliefert ist. Und es kann auch kein unerklärbares Mysterium sein. Falschheit, Irrtum, das Unrechte und das Böse müssen, auch wenn wir dies aus der menschlichen Perspektive nur sehr schwer verstehen können, irgendeinen Sinn haben. Müssen ein im weitesten Sinne gewollter und vielleicht sogar unverzichtbarer Baustein der Schöpfung sein. Im aktuellen Wirken unserer persönlichen individuellen Selbsterfahrung, wie auch der kosmischen Welterfahrung. Was also ist Ihre eigentliche Funktion, Ihre eigentliche Rolle? Welche Bedeutung haben Falschheit, Irrtum, das Unrechte und das Böse für die Entwicklung des Universums? Für dieses wunderbare Experiment Evolution, an dem wir hier alle teilnehmen? Wie sind sie entstanden? Und wo ist ihr Platz? In welchem Raum und damit innerhalb welcher Grenzen sind sie tatsächlich wirklich real? Diese Fragen wollen wir heute und in den folgenden beiden Podcasts eingehend und in allen Facetten beleuchten. Wenn wir uns diesem durchaus herausfordernden und komplexen Thema annähern wollen, kann es zunächst einmal hilfreich sein, die verschiedenen Perspektiven oder Prismen zu benennen, durch die wir dieses Problem betrachten können. Denn wir können in dieser Frage, um es ganz einfach auszudrücken, einen transzendenten, einen kosmischen oder einen individuellen Standpunkt einnehmen. Anders gesagt, wir können zum einen die Beziehung von Falschheit und Irrtum, vom Unrechten und Bösen zum Absoluten, zur höchsten Wirklichkeit beleuchten, dann ihren Ursprung und ihre Rolle im kosmischen Dasein und schließlich ihr Wirken und ihre Verbindung, sozusagen ihren Anknüpfungspunkt im individuellen Wesen, in uns, im Menschen. Beginnen wir mit der Beziehung oder der Verbindung von Falschheit, Irrtum, dem Unrechten und dem Bösen mit dem Absoluten, mit der höchsten Wirklichkeit. Hier können wir zunächst, nach all dem, was wir bisher in Life Divine verstanden haben, sagen, dass diese Dinge, diese Phänomene, keine grundlegenden Aspekte von Brahman, des höchsten Seins oder des höchsten Bewusstseins, sind. Sie sind weder Teil der Transzendenz noch der grenzenlosen Macht des kosmischen Geistes, des Cosmic Spirit. Dies, auf den ersten Blick selbstverständlich, muss an dieser Stelle deshalb noch einmal betont werden, weil monotheistische Religionen, darunter auch das Christentum, das genaue Gegenteil behaupten. Für sie sind die Wahrheit und das Gute und ebenso die Falschheit und das Böse Absolutheiten, also ewige Dualitäten. Gott und Satan, Engel und Teufel. Und wenn es etwas jenseits davon gibt oder überhaupt geben sollte, dann verschwindet dort beides. Falschheit und Wahrheit. Das Böse, aber auch das Gute. Diese Ansicht oder Wahrnehmung, die wir quasi mit der kollektiven Muttermilch aufgesaugt haben, ist allerdings nicht wahr. Oder sie ist zumindest nicht die grundlegende, fundamentale Wahrheit. Denn die Falschheit und das Böse sind eindeutig und zweifellos Folgen, Ergebnisse der Unwissenheit. Und sie können deshalb auch nur in Unwissenheit oder in Welten von Unwissenheit existieren. Wenn sich Unwissenheit auflöst, wenn Unwissenheit transzendiert und zum wirklichen Wissen wird, dann verschwinden sie. Und genau weil dies so ist, können sie auch keine Absolutheiten sein. Für das Wahre und das Gute aber gilt genau dies nicht. Oder zumindest nicht in der Theorie. Denn tatsächlich scheint uns unsere Erfahrung etwas anderes zu zeigen. Wir Menschen, haben den Eindruck, dass jegliche Wahrheit und auch das sogenannte Gute oder Richtige relativ sind, mehr oder weniger subjektiv, dass sie vom Standpunkt, vom Zeitgeist und auch vom individuellen und kollektiven Entwicklungs- und Erfahrungszustand abhängen. Und wenn Pilatus Jesus auf dessen Wort »Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf mich« antwortet »Was ist schon Wahrheit?« dann drückt er genau diese Erfahrung des menschlichen Bewusstseins aus. Die Wahrnehmung, dass all dies nur relativ ist. Und da dies eine recht machtvolle Suggestion und eines der besten Argumente der Falschheit gegen die Wahrheit ist, wollen wir diese sogenannte Relativität von Wahrheit und vom Guten ein klein wenig näher betrachten. Warum halten wir, wir Menschen Wahrheit für relativ? Oder was verleitet uns dazu, dies zu tun? Zunächst einmal betrachten wir alle Dinge, Abläufe, Zusammenhänge in unserem gewöhnlichen Oberflächenbewusstsein nach ihrer äußeren Erscheinung, die naturgemäß unvollständig ist und der tatsächlichen Wahrheit dieser Dinge nur teilweise, oft sogar nur sehr rudimentär entspricht. Doch selbst wenn wir hinter den Vorhang blicken, wenn wir subliminale Schwingungen wahrnehmen, wenn wir die Welt mit unserem weiteren und der Wahrheit erheblich näheren inneren Mental schauen, ist diese Klarheit, dieses deutlich erweiterte Wissen immer noch nicht viel mehr als eine Ahnung, eine lichtvolle Andeutung, eine tiefere Vermutung. Sie ist keine Schau, oder zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Alles bleibt in gewisser Weise vage, spekulativ oder Ausdruck einer Teilwahrheit. Im besten Falle ist es ein lebendiges Symbol, ein indirektes Abbild einer tieferen Wahrheit. Wir sehen oder formen Wort- und Gedankenbilder, die immer mehr oder weniger unvollständig sind, die sozusagen einen eigenen Schatten von Nichtwissen oder sogar Irrtum werfen. Einfach deshalb, weil sie ihrer Natur nach andere Wahrheiten außen vor lassen oder die Wahrheit, die hinter ihnen steht, nicht vollständig ausdrücken oder formulieren können. Die wirkliche Wahrheit, die Wahrheit als Ganze, liegt, selbst wenn sie durchscheint, hinter einem verdunkelnden oder auch blendenden Schleier. In etwas anderen Worten könnte man sagen, dass kein mentaler Ausdruck, keine mentale Formulierung ganz und gar wahr sein kann. Eben deshalb, weil sie eine Art Abbild, eine umhüllte Wahrheit ist und nicht ihr reiner, nackter Körper. Wie es in Savitri in den letzten Zeilen der Königreiche des größeren Mentals heißt: For truth is wider, greater than her forms. A thousand icons they have made of her, and find her in the idols they adore. But she remains herself and infinite. Denn Wahrheit ist weiter, größer als ihre Formen. Tausende Symbole haben sie aus ihr gemacht, und sie finden sie in den Idolen, die sie verehren. Sie aber bleibt sie selbst und grenzenlos. Diese unvollständige Wahrnehmung endet dann, wenn die Wahrheit unmittelbar erfasst wird, durch ein unmittelbares Wirken von Bewusstsein oder durch Identität. Auch hier mag unsere Schau in gewisser Weise noch begrenzt sein, in dem Sinne, dass sie nicht grenzenlos ist, doch soweit sie reicht, ist sie authentisch, wahrhaftig. Und diese Authentizität ist der erste Schritt zur Absolutheit. Und sollte es in dieser unmittelbaren Schau oder in einer Schau durch Identität dennoch zu einem Irrtum kommen, dann deshalb, weil das Mental etwas hinzufügt oder interpretiert. Der Irrtum, tritt nicht in die eigentliche Substanz dieser Schau, dieser Erkenntnis ein. Wir können also an dieser Stelle festhalten, dass es ein wirkliches Wissen und eine tatsächliche, absolute Wahrheit tatsächlich gibt. Und zwar dann, wenn wir in eine im wahrsten Sinne des Wortes authentische, unmittelbare Schau oder in eine Schau durch Identität eintreten. Die Idee oder die Suggestion, dass jegliche Wahrheit relativ ist und Wahrheit damit eigentlich gar nicht existiert, ist allein der Tatsache geschuldet, dass wir als gewöhnliche Menschen nicht in der Lage sind, diese Schau zu verkörpern. Wir nehmen Wahrheit und Wissen durch ein Instrument wahr, das sozusagen sekundär ist, das ableitet, verhüllt, differenziert, trennt. Und in diesem Stadium, auf dieser Ebene, treten dann die uns allzu vertrauten Wirkweisen und Phänomene auf. Unwissenheit durch die Begrenzung von Wissen oder die Abwesenheit von Wissen, Irrtum durch ein Abweichen von der Wahrheit und Falschheit durch eine Verzerrung der Wahrheit oder durch etwas, das dieser Wahrheit widerspricht oder sie leugnet, verneint. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem, was wir als das Gute und das Böse bezeichnen. Auch hier könnte man sagen, dass das Gute in gewisser Weise immer existiert. In einem wahren wie auch in einem falschen, verzerrten oder begrenzten Bewusstsein, während das Böse in einem wirklich wahren, unvermischt wahren Bewusstsein nicht bestehen kann, sich quasi darin auflöst. Menschliche Werte und Vorstellungen von Gut und Böse sind in der Tat relativ. Sie sind, wie wir es über viele Jahrtausende beobachten konnten, zeit- und auch ortsabhängig. Auch sehen wir, oft zu unserer Überraschung, dass das sogenannte Gute nicht selten etwas Schlechtes oder sogar Böses hervorbringt und das Böse etwas Gutes. Dies, dass das Gute Böses erzeugt, ist ebenfalls auf die Unwissenheit der menschlichen Natur zurückzuführen, in der Wissen und Unwissenheit, in der wahres und falsches Bewusstsein miteinander vermengt und vermischt werden. Oder es greifen dunkle oder feindliche Kräfte ein, die das, was geschieht, für ihre Zwecke nutzen. Und wenn die intervenierenden Kräfte von helfender, lichtvoller Natur sind, dann kann sich, umgekehrt, Böses auch zum Guten wenden. Wie dem auch sei, für uns halten wir an dieser Stelle fest, dass dieses Hin und Her, dieses ständige Wechselspiel in unserer menschlichen Mentalität begründet liegt. Sie ist Teil des Wirkens der kosmischen Kraft oder der kosmischen Kräfte im menschlichen Dasein. Sie ist nicht die grundlegende Wahrheit von Gut und Böse. Denn tatsächlich bedingen sich Gut und Böse nicht gegenseitig, sondern sie verhalten sich, wie übrigens auch Wahrheit und Falschheit, wie Licht und Schatten. Der Schatten hängt vom Licht ab. Er existiert nur, weil es das Licht gibt. Doch das Licht kann auch ohne Schatten sein, ohne Schatten existieren. Hier können wir nun unsere erste Betrachtung, das Verhältnis von Falschheit und dem Bösen zum Absoluten, zur höchsten Wirklichkeit, abschließen. Wahrheit und Falschheit, das Gute und das Böse, sind keine fundamentalen Gegensätze, keine Absolutheiten. Falschheit wie auch das Böse besitzen keine grundlegende, tatsächliche Wirklichkeit. Sie sind weder grenzenlos noch ewig. Und sie sind auch nicht, für sich selbst genommen, selbstexistent, haben eine vom Höchsten, vom Göttlichen unabhängige Existenz. Wenden wir uns nun ihrer Rolle im Universum, im kosmischen Dasein zu, Sind Falschheit und das Böse Urelemente des Kosmischen? Ist es so, dass, sobald es eine Schöpfung gibt, Falschheit und das Böse zwangsläufig auftreten? Gibt es, wenn schon nicht im Transzendenten, so dann doch im Kosmischen einen grundlegenden, fundamentalen Dualismus? Einige Religionen und Traditionen bejahen dies. Und es ist tatsächlich so, dass immer dann, wenn sich Wahrheit und das Gute manifestieren, in gewisser Weise auch das Gegenteil möglich wird. Sozusagen die andere Seite der Medaille erscheint. Man könnte sagen, dass in dem Augenblick, in dem Schöpfung entsteht, alle Möglichkeiten, die das grenzenlose Göttliche in sich trägt, zur Verwirklichung streben. Alle Dualismen, alle vermeintlichen Widersprüchlichkeiten, alle Extreme. Und damit auch die Falschheit und das Böse. In diesem Sinne könnte man annehmen, dass diese grundlegenden, fundamentalen Gegensätze aus kosmischer Sicht Absolutheiten sind, dass sie mit jeglicher universaler Existenz untrennbar verbunden sind. Allerdings, und das dürfen wir hier nicht außer Acht lassen, sind Falschheit und das Böse zwar Möglichkeiten des Grenzenlosen, aber im grenzenlosen Göttlichen selbst nicht vorhanden. Und auch im Kosmischen, im Universalen entstehen diese erst, wenn die Wahrheit und das Gute begrenzt werden, wenn sie sich in verminderte und vor allem voneinander getrennte Formen gießen. Also dann, wenn die grundlegende Einheit effektiv aufgebrochen wird. Denn bliebe, und das wäre auch im Kosmos, in der Schöpfung, in der Vielheit möglich, die zugrunde liegende Einheit erhalten, bliebe sich die Bewusstseinskraft in all ihrem Wirken dieser Einheit im gegenseitigen Wechselspiel bewusst, dann könnten und würden Falschheit und das Böse nicht existieren. Und selbst in der Getrenntheit müssen sie nicht notwendigerweise auftreten. Denn wenn das Getrennte, wenn die Vielheit in einer gewissen Harmonie ist, wenn sich der Einzelne, wie etwa im Paradies, nicht über die ihm gesetzten Grenzen hinaus bewegt, kann Wahrheit immer noch regieren, die Führung übernehmen und der Falschheit und dem Bösen den Zutritt verweigern. Wir ziehen aus all dem an dieser Stelle die Schlussfolgerung, dass Falschheit und das Böse auch in einer Schöpfung, im Kosmischen, nicht unvermeidbar sind. Sie treten, ganz offensichtlich, erst auf einer gewissen Stufe auf. Und zwar dann, wenn die Getrenntheit sich so zuspitzt, dass sie in Opposition, in Widerstand mündet. Wenn Unwissenheit zu einer aktiven Unbewusstheit in Wissen wird und deshalb falsches Bewusstsein und falsches Wissen und in ihrem Gefolge falscher Wille, falsches Fühlen und falsches Handeln eintreten. Die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist also, an welchem Punkt oder an welcher Wegkreuzung der kosmischen Manifestation tritt dieser Gegensatz, diese Opposition, dieser Widerstand auf? Ist er bereits Teil der Involution, also der Einfaltung des göttlichen Bewusstseins, oder tritt er erst nach dem Sturz ins Unbewusstsein, also während der Evolution auf? Anders gesagt oder gefragt, existieren Falschheit, Irrtum, das Unrechte und das Böse bereits in den ursprünglichen feinstofflichen mentalen und vitalen Ebenen, oder sind sie lediglich Teil unserer materiellen Manifestation? also aus dem Unbewusstsein, der in Conscience entstanden und dem Mental und dem Vital durch die Evolution sozusagen auferlegt. Und wenn sie bereits in den feinstofflichen mentalen und vitalen Ebenen existieren, die unserer materiellen Schöpfung vorhergehen, sind sie dort grundlegende, fundamentale Phänomene, also sozusagen unvermeidlich, oder sind sie auch dort erst später eingetreten? Vielleicht erst nachdem sie im Prozess der Evolution entstanden sind. Wenn wir in die inneren, subliminalen Welten eintreten, und das ist die Erfahrung aller, die das tun oder getan haben, dann begegnen wir diesen Kräften und Mächten sehr konkret. Wir finden dort vitale und vital-mentale Ebenen, in denen diese Energien und die sie verkörpernden feinstofflichen Wesen quasi zu Hause sind. Welten und Wesen, die mit der Unwissenheit verbunden sind oder aus ihr stammen, die verdrehte und pervertierte Wonne verkörpern, die Kraft und Macht missbrauchen, die all das sind und tun, was wir als böse, evil bezeichnen. Formen, Schichten, Ebenen und Welten, die so klar, umfassend und vollständig in Buch 2 von Sri Aurobindos Savitri beschrieben sind. Und wenn der Vorhang zwischen diesen feinstofflichen, subliminalen Welten und der äußeren, materiellen Welt in uns dünner, transparenter wird, dann sehen wir und nehmen ganz konkret wahr, wie und in welcher Weise diese Kräfte auf uns selbst und auf die Welt einwirken. Mit dem Ziel, die Herrschaft über die materielle Schöpfung zu erlangen oder zu behaupten. Und um genau dies zu erreichen, stellen sie sich jedem Licht, jeder Wahrheit, allem Guten entgegen. Sie tun alles um den Fortschritt der Seele, um die Manifestation des göttlichen Bewusstseins und der göttlichen Existenz zu behindern und die individuelle und kollektive Bewusstseinsevolution zu bremsen oder zurückzuwerfen. Diese Erkenntnis, diese konkrete Erfahrung ist die Grundlage für alle spirituellen, okkulten und mystischen Traditionen, die den Kampf zwischen den Mächten des Lichts und den Mächten der Dunkelheit betonen. Das Ringen zwischen Gut und Böse, zwischen kosmischer Harmonie und kosmischem Chaos, kosmischer Anarchie. Alles, wirklich alles, was wir im Universum und auch in uns selbst beobachten, ist also ein Spiel von Kräften, ein Kräftespiel. Denn was immer sich im Universum, in uns formuliert, ausdrückt, hat eine bestimmte Kraft. Und Kräfte, die diese Formulierung, die Form, die Wesenheit, die dynamische Bewegung unterstützen und nähren, die sie gegenüber anderen Kräften zum Erfolg führen und damit ihre Rolle und Position im Universum stärken wollen. Dies gilt für die Mächte und Kräfte des Lichts und des Wissens ebenso wie für die Kräfte und Mächte der Unwissenheit und der Nacht. Für die Kräfte und Mächte der Wahrheit wie auch für die der Falschheit, für das Gute wie für das Böse. Jede dieser dynamischen Kräfte und Bewegungen versucht, sich gegenüber der anderen durchzusetzen, die Welt und die Schöpfung zu dominieren und das Leben des einzelnen Menschen zu beherrschen und bis hin zu einer vollständigen Übernahme für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Und so findet die Auseinandersetzung zwischen Indra und Vritra, Ormuzd und Ahriman, den Göttern und Titanen, zwischen Engeln und Dämonen, Helden und Rakshasas überall statt. Im Universum, auf der Erde, in der Menschheit und auch und vor allem in uns selbst. Unsichtbare Mächte, Kräfte und Wesen ziehen uns Menschen, zum Licht, zur Wahrheit, zum Guten oder in den Abgrund, in die Nacht, in die Falschheit, in das urgrundhaft Böse. Für uns halten wir an dieser Stelle fest, dass die Heimstatt, die ursprüngliche Quelle dieser Kräfte, die supraphysischen Ebenen sind, dass sie in den eigentlichen, feinstofflichen Lebensebenen wirken und zu Hause sind, dass sie also nicht aus dem manifestierten, irdischen Leben stammen oder im Laufe der Evolution aus dem Unbewusstsein entstanden sind. Was sich hier im materiellen Dasein von diesen Kräften manifestiert, ist eine Art Spiegelung, die Reflexion oder der Abdruck einer weiteren, dynamischeren, supraphysischen Natur. Wenn wir aus unserem materiell-physischen Bewusstsein in die inneren, subliminalen Welten eintreten, werden wir uns dieser Welten, Kräfte und Wesen unmittelbar bewusst. Und wir können bis zu einem gewissen Grad darauf einwirken. Wir sehen, wie diese Kräfte versuchen, sich in und durch uns zu verwirklichen, wie sie aus den inneren Räumen in unser Oberflächenbewusstsein eindringen. Wir nehmen wahr, wann und wie sie intervenieren, was sie uns denken und fühlen lassen. Und wir sehen nun sehr klar, dass unsere Gedanken und Gefühle ganz und gar nicht die eigenen sind, dass sie, wie in ein Radiogerät, als Wellen, als Suggestionen in uns eintreten und sich dort als Frequenzen, Worte und Vibrationen manifestieren. Schwingungen, die wir dann als eine Art Klangkörper sozusagen streuen, vervielfältigen. Und wenn wir dieses Wirken und unsere Rolle darin mit einem bestimmten inneren Beobachter betrachten, wenn wir es als Ganzes sehen, dann stellen wir fest, dass das, was wir nennen, eigentlich eine verkörperte Seele ist, durch dessen Wirken sich die kosmische, die universale Natur mit allem, was sie ist, erfüllen will, dass das Ringen, dass die Debatte zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Wahrheit und Falschheit, zwischen Gut und Böse in uns und durch uns ausgetragen wird. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den wir im Umgang mit diesen Kräften oft vergessen. Denn eben weil sie in ihrem Ursprung nicht aus der evolutionär materiellen, sondern aus den viel weiteren und dynamischeren feinstofflichen Ebenen stammen, überschreiten sie auch, und zwar bei weitem, unsere menschlichen Maßstäbe. Falschheit ist nicht die Lüge eines kleinen Kindes, mit dem man darüber sprechen und das man dann wieder auf den richtigen Weg führen kann. Es ist eine Kraft, ein Wesen, das die Wahrheit bewusst verneint und auf eine bestimmte Weise hasst. Das Böse ist nicht etwas, das man durch Aufklärung und moralische Einsicht oder mit Zuwendung und emotionaler Hinwendung dazu bringt, sich zu bessern und künftig dann anders, also gut und richtig zu handeln, sondern es ist eine Kraft, ein Wesen, das dies bewusst, willentlich und mit Freude tut, dass das Gute, das jeden guten Willen, dass das Menschliche überhaupt hasst. Und die eigentliche, originäre Dunkelheit ist nicht eine Art Depression, die man durch einen schönen Gedanken, durch ein schönes Gefühl, durch einen Spaziergang in der Natur, durch ein gelungenes Zitat oder einen aufmunternden Text zerstreut. Allein die aufgehende Sonne der Seele vermag diese Form von Nacht zu erhellen und zu transzendieren. Der gewöhnliche Mensch trägt immer beides in sich, und das Licht, das Gute, die Wahrheit kann deshalb in ihm erweckt und angesprochen werden. Diese Kräfte aber sind in jeder Beziehung, und zwar vollständig das, was sie sind. Dies müssen wir als Menschen wissen, und wir sollten es nicht vergessen, wenn wir es mit diesen Wesen und Kräften oder mit Menschen, deren Natur vollkommen von diesen Elementen beherrscht und kontrolliert wird, zu tun haben. Wir stehen also, wenn wir diesen feinstofflichen Welten, Wesen und Mächten, des Lichts wie auch der Nacht, begegnen, im wahrsten Sinne des Wortes dem Nichtmenschlichen gegenüber, dem Übermenschlichen, dem Untermenschlichen, dem Göttlichen oder dem Diabolischen und dem Titanischen. Und für unser kleines, begrenztes Wahrnehmungsvermögen sind dies Unermesslichkeiten, Bereiche, die sich im Grenzenlosen verlieren. Und so, genau deshalb, können uns diese Dinge durchaus als absolut erscheinen. Allerdings, und das müssen wir in diesen Wahrnehmungs- und Erfahrungszuständen immer im Blick behalten, das Unermessliche ist eben nicht das Absolute. Wenn sich in und über uns Räume von spirituellem Licht, von spiritueller Macht und spirituellem Frieden, von Größe, Glanz und Freude öffnen, wenn sich all dies ins Unermessliche und Grenzenlose weitet, dann ist das sicher ein Durchgang zum Absoluten. Doch es ist nicht das Absolute selbst. Es ist ein erstes Zeichen von wahrer Freiheit, von Höhe, von Universalität und wahrem kosmischem Bewusstsein, aber es ist nicht Absolutheit von Selbstexistenz. Und eben diese Absolutheit von Selbstexistenz kann weder die eine noch die andere Hemisphäre erreichen. Tatsächlich sein. Falschheit, Leid, das Böse, wie auch ihre lichtvollen übermentalen Gegenstücke, sind Ableitungen dieses Absoluten, sind sekundäre Phänomene. Würden Leid und Schmerz wirklich den Schritt ins Unermessliche tun, dann würden sie aufhören zu sein. Sie würden in absoluter Gefühllosigkeit kollabieren oder in bestimmten, seltenen Umständen zur Ekstase voneinander werden. Würde das Böse absolut, dann würde es die Welt, all das, was es selbst trägt und stützt, zerstören und damit sich selbst. Alles würde durch Chaos und Zerfall in die Nichtexistenz zurückfallen. Und so können diese Kräfte zwar in gewisser Weise unermesslich werden, aber nicht im eigentlichen Sinne grenzenlos. Das Höchste, was sie erreichen und was sie uns als Wirklichkeit suggerieren können, ist, sich selbst als grenzenlosen Abgrund zu zeigen, der dem entspricht, was wir das absolute Unbewusstsein in Conscience nennen. Also das, wohin sich auch die Form des Todes in Savitri am Ende zurückzieht und woraus sie geboren wurde. Doch dieses vermeintliche Absolute ist ein falsches Absolutes, eine Suggestion von Absolutem. Irrtum, Falschheit, das Böse bleiben, was immer sie uns auch einreden wollen, was immer sie auch als Wirklichkeit in uns spiegeln mögen, kosmische Kräfte und Mächte, und sie sind deshalb in ihrer Natur relativ und nicht absolut. Ihre Existenz beruht auf der Perversion oder Verdrehung ihrer Gegenteile. Sie sind nicht, wie die wirkliche Wahrheit und das tatsächliche Gute, selbstexistente Absolutheiten, Aspekte der höchsten Selbstexistenz. Die nächste Frage, die sich uns mit Blick auf den Ursprung von Falschheit, Irrtum, dem Unrechten und dem Bösen stellt, ist die, ob sie im Universum unvermeidbar sind. Ob sie sozusagen zwangsläufig erscheinen, sobald ein Universum entsteht oder hervorgebracht wird. Hierzu können wir, nach all dem, was wir bislang gesehen haben, festhalten, dass diese Dinge erst auf bestimmten Ebenen, ab einem bestimmten Grad der Involution, der Einfaltung des göttlichen Bewusstseins auftreten. Konkret in den Ebenen des Lebens oder noch konkreter in den mental-vitalen Ebenen, in denen das eigentliche Mental zum Lebensmental wird und den Mächten und Dynamismen der Lebensebene unterworfen ist. Und von dort, von dieser feinstofflichen Ebene, können diese Kräfte dann in unsere materielle Schöpfung treten. Und zwar dann, wenn diese im Rahmen der Evolution genau diese Lebensebene, die mental-vitale Ebene, quasi als materielles Gegenstück aus sich selbst hervorgebracht hat. Erst dann und genau dann wird die Gegenwart, wird das Wirken dieser Mächte, Kräfte und Wesen tatsächlich unvermeidbar. Und das ist das, was wir Menschen mangels subliminaler Schau im Äußeren dann auch konkret in unserer materiellen Welt beobachten. Schauen wir uns diese Phase der Evolution, nun ein wenig genauer an. Auf der Ebene der reinen Materie, also in den ersten Stadien der kosmischen und irdischen Evolution, scheinen Falschheit und das Böse tatsächlich nicht zu existieren. Das, was wir in diesem Zusammenhang als gut oder böse wahrnehmen, etwa Sonne, Regen, Sturm, Naturgewalten und Naturkatastrophen, bewerten wir deshalb so, weil sie uns Menschen, in einer bestimmten Weise betreffen. Diese Werte sind nicht Teil der Materie oder des materiellen Ereignisses selbst. Oder sie sind es nur in dem Sinne, als sich eine bestimmte Kraft oder ein bestimmtes Wesen mit diesen Dingen verbinden und sie nutzen kann, um bewusst und mit einer bestimmten Absicht zu helfen oder zu schaden, Gutes oder Böses anzurichten. Feuer wärmt, Feuer verbrennt. Doch es selbst ist einfach nur das Feuer. Die Welt der Materie ist in dem, was sie ist, neutral, trägt keine Verantwortung für das, was sie tut. Die Werte und insbesondere die moralischen Werte, auf die der Mensch in seiner Welt besteht und die für ihn zentral sind, sind in der materiellen Welt nicht vorhanden. Und wie eine höhere Natur die Dualität von Gut und Böse transzendiert, so bewegt sich ein anderer, durchaus großer Teil der Natur unterhalb davon. Gut und Böse, wahr und falsch, sind nicht Teil der materiellen Welt an sich. Die Dualität und damit auch das Wirken dieser Kräfte beginnt dann, wenn Leben bewusst wird. Und es entfaltet sich, wie schon gesagt, in vollem Umfang, wenn das Mental in dieses Leben eintritt. Das, was Sri Aurobindo vitales Mental nennt. Ein Mental, das auf Begehren und Sinneswahrnehmung beruht und diese in Wirken und Handeln umsetzt. Schon im animalischen Leben zeigt sich das Böse in einer gewissen Form von Leid oder Leiden, und auch in Gewalt, Grausamkeit und vielleicht über allem schon hin zum Menschen in Tarnung, Verschleierung und Täuschung. Was dort im Tierreich allerdings fehlt, ist die Wahrnehmung und das Wirken von Moral, des moralisch Bösen. Im einfachen Tierleben, in dem, was uns die Bibel als das Paradies beschreibt, gibt es keine Dualität von Sünde und Tugend. Alles ist auf die in gewisser Weise neutrale Befriedigung der Lebensinstinkte beschränkt, auf die Form von Freude, die sich auf dieser Ebene ausdrücken kann. Gut und Böse zeigen sich dort als Schmerz und Genuss oder Wohlbefinden, als vitale Befriedigung oder vitale Enttäuschung, wie etwa nach der erfolgreichen oder erfolglosen Jagd eines Raubtieres. Was wir allerdings an dieser Stelle, weil dies auch für uns Menschen wichtig ist, betonen müssen, ist, dass diese Dualität in Wahrheit eine Trinität, eine Dreiheit, eine Art Triptychon ist. Denn neben dem Schwarz und Weiß gibt es auch ein Grau, eine Art Neutralität, eine Gleichgültigkeit oder Teilnahmslosigkeit, etwas, das alles Wirken der Natur gleichermaßen annimmt. Diese drei Formen von Wahrnehmung oder Haltung entsprechen den drei universalen Bewegungen, Strömungen und auch Gottheiten von Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung. Brahma, Vishnu, Shiva. Sie finden sich in der ihr eigenen Form auf allen Bewusstseinsebenen. Und sie manifestieren sich dementsprechend auch in unserem menschlichen, mentalen Bewusstsein. Tatsächlich können wir, unabhängig vom Schöpferischen oder Zerstörerischen, mit einem vom Leben und vom eigenen Dasein losgelösten Verstand auf alles Wirken der Natur blicken, auf alle Zeiten, alle Entwicklungen der Evolution und demgegenüber und auch gegenüber unserem eigenen persönlichen Sein und Leben eine Neutralität und eine stille, durchaus wohlwollende und friedvolle Akzeptanz bewahren. Wir finden dies oft in Philosophen oder aufrichtigen Wissenschaftlern oder in anderen rein mentalen Menschen, die versuchen, das Universum und die universalen Ströme und Bewegungen zu verstehen, und die es für unnötig und auch sinnlos halten, diese zu beurteilen oder dazu irgendeinen Standpunkt einzunehmen. Dies ist zunächst einmal ein rein mentaler Zustand, den wir oft und dann fälschlicherweise schon für einen höheren, spirituellen halten. Denn jenseits dieser mentalen Ebene, jenseits dieser, man könnte sagen, reinen Vernunft, vereinigen sich diese drei unterschiedlichen Haltungen oder Ausdrucksformen in einen harmonischen, ganzheitlichen Dreiklang. Der wirkliche Weise, der tatsächlich spiritualisierte Mensch, beobachtet, nicht aus einem philosophischen Mental, sondern aus unmittelbarer spiritueller Erfahrung, aus den Ebenen des Wissens, das Spiel all der unzähligen universalen Möglichkeiten, akzeptiert diese vollkommen unparteiisch und unvoreingenommen als wahre Bewegungen und Gesetzmäßigkeiten einer Welt, die in Unwissenheit und Unbewusstsein lebt, oder lässt diese Dinge in einem Zustand von Gelassenheit und Mitgefühl als Teil des göttlichen Wirkens zu, und ist doch, während er auf das Erwachen des höheren Bewusstseins und Wissens als einzigen Ausweg aus der Unwissenheit wartet und damit auch aus dem, was sich als das Böse zeigt, jederzeit dazu bereit zu helfen und zu intervenieren, wo es wirklich hilfreich und möglich ist. Dies ist ein kurzer Blick auf die evolutionäre Entwicklung und Entfaltung dieser drei grundlegenden Haltungen, Zustände oder Seinsweisen in den verschiedenen Bewusstseinsebenen. Was uns hier und heute interessiert, ist sozusagen die Wahrheit, die in der Mitte liegt, zwischen der infrarationalen und suprarationalen Wahrnehmung. Und genau diese Wahrheit tritt dann in die Schöpfung, wenn in uns Menschen, die Werte von Gut und Böse erwachen. Und der Wille und die Notwendigkeit, zwischen diesen beiden Dingen eine Unterscheidung zu treffen und uns für das eine oder andere bewusst zu entscheiden. Wie begrenzt dieses Urteilsvermögen und die damit verbundenen moralischen Konzepte und Vorstellungen in unterschiedlichen Zeitaltern, Kulturen und auch in uns selbst auch sein mögen. Dieses Erwachen, die Vertreibung aus dem Paradies, ist ein wesentlicher und unverzichtbarer Schritt in der evolutionären Natur. Wie aber kommt es überhaupt zu diesem Erwachen? Was steht hinter diesem unverzichtbaren und deshalb unvermeidbaren Prozess? Wir hatten schon gesagt, dass die Unterscheidung zwischen Gut und Böse in ihrem Ursprung ein Phänomen des vitalen Mentals, des Mentals der Lebensebene ist. Und diese Unterscheidung beruht zunächst einmal darauf, was für dieses Mental, für dieses Lebens-Ich angenehm, hilfreich, nützlich und vorteilhaft ist. Oder eben unangenehm, unheilvoll, verletzend oder zerstörend. Wächst der Mensch in seinem Bewusstsein, werden sein Verstand und sein Herz weiter, umfassender, dann treten andere Dinge hinzu. Wird das Feld um eine gemeinschaftliche, soziale Komponente erweitert. Gut ist, was der näheren oder weiteren Gemeinschaft, der Familie, dem Dorf, der Stadt, dem Land, der Nation hilft. Was das richtige und gesunde Verhältnis des Einzelnen zur jeweiligen Gemeinschaft stützt und fördert, was dazu beiträgt, sowohl das Individuum wie auch das nähere Umfeld oder die Gesellschaft zu nähren und zu entwickeln. Böse ist das, was das Gegenteil tut, was die Gemeinschaft oder die Gesellschaft zersetzt, was die Balance zwischen Individuum und der Gesamtheit der Individuen in negativer Weise beeinträchtigt. Diese Ebene entspricht noch weitestgehend einer Art Empfindung. Für das, was gesund oder noch gesund ist, und für das, was eine Gesellschaft möglicherweise krank macht oder dazu beiträgt, sie aus der Bahn oder aus dem Gleichgewicht zu werfen. Oft spricht man hier vom sogenannten Volksempfinden. Und so begrenzt und eng es in seiner eigenen Bewusstseinsebene auch sein mag, bisweilen kann es durchaus hilfreich sein, ihm zuzuhören. Denn der nächste Schritt, der oftmals und vor allem in westlichen Gesellschaften alles andere überschreibt, ist die Dominanz oder Vorherrschaft des denkenden Mentals. Der Intellekt, in Abgrenzung zum vitalen Mental oder Lebens-Ich, sucht in dem eher vagen Empfinden nach einer gesicherten, objektiven, für alle gleichermaßen geltenden Basis. Nach einem Gesetz oder Prinzip, sei es rational oder universal, also karmisch, nach einem ethischen System, das sich auf durchaus verschiedene Grundhaltungen oder Grundeinstellungen stützt. Auf die reine Vernunft, auf ein bestimmtes Verständnis von Ästhetik, auf eine emotionale, durchaus auch herzensemotionale Basis oder auch auf eine hedonistische, etwa mit einem verdrehten und pervertierten individuellen Freiheitsverständnis. Hinzu kommen, offen oder auch unterschwellig aus dem kollektiven Unterbewusstsein, religiöse oder pseudospirituelle Gesetze und Glaubenssätze, die allzu häufig der natürlichen Bewegung der Natur entgegenstehen. Wahrheit und Gerechtigkeit, was immer das im Einzelnen dann auch sein mag, leiten sich vom Wort Gottes ab oder sind Gott, unter Verleugnung oder gar Zurückweisung aller anderen göttlichen Aspekte und Wirklichkeiten. Und dennoch, wie verdreht, konfus, eng und starr, wie orts- und zeitgebunden diese vital-mentalen, mentalen oder religiösen ethischen Instinkte und Vorstellungen auch sein mögen, wir spüren, dass dahinter eine bestimmte, tiefere Wahrheit steht. Und wenn wir uns mit unserem Innersten verbinden, können wir diese Wahrheit tatsächlich in intuitiver Weise erfassen. Eine Wahrheit und Wirklichkeit, die nicht vital, emotional oder mental, sondern die spirituell und seelisch ist. In vielen, wenn nicht den meisten Traditionen, nennt man diese Intuition auch heute noch Gewissen. Doch dieses Gewissen ist in uns gewöhnlichen Menschen eher eine Art Ahnung, halb mental, halb intuitiv. Es ist am Ende ein Konstruktum, ist unzuverlässig und oberflächlich. Ein wirkliches Unterscheidungsvermögen für das, was gut und was böse ist, finden wir in unserer tieferen, spirituellen Wahrnehmung, in einem unserer Natur eingeborenen inneren Licht in der Seele. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast: Der Ursprung und die Heilung von Falschheit, Irrtum, dem Unrechten und dem Bösen, Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.